Wir fahren fort mit unserem Hebräerbriefstudium über Wesen und Schatten. Ich denke, jetzt werden wir erkannt haben, was das Wesen ist und warum es so wichtig ist, dass wir uns von den Schatten abkehren und uns zum Wesen selbst hinwenden. Heute werden wir Kapitel 5 besprechen. Ich habe es der Urheber ewiger Erlösung betitelt. Paulus baut auf ein großes Crescendo hin. Und die Art, wie er schreibt, ist so tiefgründig, dass wir ewig darüber nachsinnen könnten. Ich denke, dass der Hebräerbrief eines der biblischen Bücher ist, das wir noch eingehender studieren werden, wenn wir eines Tages in den Himmel kommen. Doch bevor wir anfangen, wollen wir noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, während wir im Hebräerbrief über den Urheber ewiger Erlösung nachsinnen, bete ich, dass du wieder bei uns bist, unseren Verstand erleuchtest und uns kostbare Edelsteine in deinem Wort zeigst. In Jesu Namen. Amen. Das Kapitel 5 trägt in der King James Bibel die Überschrift »Der menschliche Priester«. Hebräer 5, Vers 1. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird von Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ich glaube, dass die Übersetzer dieser Verse einige Zeit da saßen und grübelten. Wie bringen wir den Gedanken am besten rüber?
Do we best bring the thoughts across?
Und die King James sagt hier, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt in Dingen, die Gott betreffen. Das Wort betreffen ist hier um der Klarheit willen eingefügt. Um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Andere Übersetzungen drücken es nicht so genau aus wie die King James oder Schlachter. Wenn wir uns die Good News Translation betrachten, übersetzen sie ähnlich wie die Einheitsübersetzung. Denn jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Die Nuance ist hier anders. In der Message-Bibel liest der Vers sich so: Jeder Hohepriester ist ausgewählt, um Männer und Frauen vor Gott zu vertreten und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Hier versuchen sie, genderneutral zu sein und tänzeln alle um diesen Vers herum. Doch ich denke, dass die King James den Kerngedanken erfasst: in Dingen, die Gott betreffen. Oder wie die Schlachter sagt, in dem, was Gott betrifft. Um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Vers 2 lautet, Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist.
Also is compassed with infirmity.
So das Kapitel 5 gewährt uns Einsicht in die Eigenschaft des Hohepriesters oder in die, die er haben will, die wir aber vollständig nur in Jesus Christus vorfinden. Der Hohepriester musste also ein nachsichtiges und mitfühlendes Wesen haben, besonders im Hinblick auf die, die unwissend sind. Und genauso war auch Jesus. Er kam und suchte die einfachen Menschen und er gab ihnen Lektionen über das Leben. Wir sollten auf die gleiche Weise das nachahmen, was Jesus tat. Wir sollten nachsichtig und mitfühlend sein, was die angeht, die unwissend sind. Und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer rühmen wegen der angeblichen Erkenntnis, die sie im Vergleich zu anderen besaßen. Wenn doch ihre Erkenntnis völlig gegensätzlich zum Willen Gottes war. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Der irdische Hohepriester war also ein Mensch wie du und ich. Also musste er für das Volk Opfer darbringen. Aber er musste auch für sich opfern, denn auch er war ein Sünder. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Wenn man sich also diese Priesterschaft betrachtet, war es eine aaronitische Priesterschaft. Sie wurde aus der Linie Aarons ausgewählt und musste eine Abstammung vorweisen, die sie direkt, genau mit der Blutlinie Aarons verband. Kein X-Beliebiger konnte einfach hohe Priester werden. Es war eine sehr spezielle Berufung. Jetzt, da das Wesen die Schatten erfüllt hat, gibt es eine Priesterschar der Gläubigen. Jeder wird ein Priester, und zwar in dem Sinne, dass wir süße Opfer des Wohlgeruchs darbringen. Unsere Gebete zu Gott zugunsten anderer Menschen. Es ist wichtig für uns, das Wesen dieser Priesterschaft zu verstehen. Wesley kommentiert Folgendes zu Hebräer, Kapitel 5. Der Apostel beginnt hier, sich mit der Priesterschaft Christi zu beschäftigen. Die Summe seiner Betrachtungen dazu lautet, was auch immer bei der levitischen Priesterschaft hervorragend ist, findet sich in Christus und zwar auf noch hervorragendere Weise. Und was immer jenen Priestern fehlte, findet sich in ihm. Und niemand nimmt sich diese Ehre der Priesterschaft selbst, sondern derjenige, der von Gott berufen ist, wie es Aaron war, und seine Nachfahren, von denen alle zu ein und derselben Zeit berufen wurden. Aber es ist zu bemerken, dass Aaron überhaupt nicht predigte, die Verkündigung gehörte nicht zum Priesteramt. So verherrlichte Christus sich auch nicht selbst, hohe Priester zu sein. Das heißt, er nahm diese Ehre nicht selbst, sondern er empfing sie von dem, der sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nicht jedoch zur gleichen Zeit, denn seine Generation war schon von Ewigkeit. Er vergleicht hier also die beiden Priesterschaften. Die eine war eine irdische und diese irdischen Priester hatten Mängel. Doch Christus hatte keine Mängel. Also wenden wir alles, was an dieser Priesterschaft gut war, auf Christus an. Und alles, was schlecht war, rechnen wir der gefallenen menschlichen Natur an. In Hebräer 5, Vers 5 haben wir diese kleinen Worte. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nun war Christus nicht aus der aaronitischen Priesterschaft. Er kam nicht aus dem Stamm Levi. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Und deshalb führt er hier noch einen weiteren Charakter namens Melchisedek ein. Hebräer 5, Vers 6. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Wenn wir zum Psalm 110, Vers 4 gehen, lesen wir, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Nun ist dieser Priester Melchisedek äußerst interessant. Und es wäre tatsächlich so, wenn es diesen Melchisedek nicht in der Heiligen Schrift gäbe, würden wir uns sehr schwer tun, eine Rechtfertigung für eine Priesterschaft aus einem anderen Stamm zu finden. Wie in Jesu Fall der Stamm Juda. Aber die Schrift ist so umfassend und diese Geschichte wurde aus einem bestimmten Grund eingeführt. Wir werden sie noch im Laufe unseres Hebräerstudiums besprechen. Im Psalm 110, Vers 4 steht: Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Auf welche Weise unterschied sich die Priesterschaft nach der Ordnung des Melchisedek von der aaronitischen? Nun, das werden wir im Verlauf noch sehen. Auch im Kapitel 5 haben wir wieder einen Chiasmus, weil wir uns ja in jedem Kapitel einen Chiasmus betrachten. Sehen wir uns einfach diesen hier an. Seine Struktur sieht so aus. Erst A, dann B, was dann umgedreht wird, B' und A'. Hebräer 5, Vers 6. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das Gegenstück, A' ist Hebräer 5, Vers 10. Von Gott genannt, hohe Priester nach der Weise Melchisedeks. Der B-Teil findet sich in Hebräer 5, Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ihn auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Das Gegenstück finden wir in Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allein die im Gehorchen der Urheber ewiges Heils geworden. Wir haben also im Heil den B' und erretten in B. Und im Zentrum steht C. Und sowohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Wieder haben wir eine ganz ähnliche Struktur zu dem, was wir in den ersten Kapiteln des Hebräerbriefs besprochen haben, wo es heißt, dass er vollkommen wurde durch Leiden, was wir in diesem Kapitel ziemlich ausführlich erörtert haben. Hier lernte er also Gehorsam an dem, was er litt, obwohl er ja gehorsam war seit Grundlegung der Welt. Auch diese chiastische Struktur hebt wieder in den Sohn hervor. Wieder hat er Jesu Christus im Zentrum, der gehorsam war und laut diesem Vers Gehorsam lernt durch das, was er litt. Wenn wir nun zu 1. Mose Kapitel 14, Vers 18 gehen, lesen wir dort über Melchisedek. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Es ist interessant, dass er Brot und Wein herbeibrachte, denn genau das machte natürlich auch Jesus beim Abendmahl. Hier ist also ein Hinweis, der den Leib und das Blut Christi zurück in die Vergangenheit mit diesem Priestertum verknüpft, das nach der Weise des Melchisedek ist. Nochmals Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. In Kapitel 5 möchte Paulus uns also von dieser sehr speziellen Priesterschaft erzählen. Diese Priesterschaft eines leidenden Priesters. In Vers 7 heißt es, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Ruf und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen. Das bezieht sich auf diesen Hohepriester, der mit lautem Rufen und Tränen, Bitten und Flehen vor Gott brachte. Ein leidender Priester. Das ist ein Echo aus Gethsemane. Die Pein und die Tränen von Gethsemane deckten kollektiv die Tiefe aller jene vergossenen Tränen der Menschheit aller Zeitalter ab. Lassen wir das doch einige Zeit einsickern. Alle vergossenen Tränen der Menschheit aller Zeitalter lagen auf ihm. Der beschränkte menschliche Verstand kann sie nicht begreifen. Es waren nicht nur Tränen des Mitgefühls oder sogar des Mitleids, weil er ja nicht nur mit uns litt, sondern stellvertretend als wir. Als Jesu Christo für uns mit Tränen und lautem Rufen litt, war die ganze Menschheit in ihm. Und die ganze Menschheit wurde zum Kreuz mitgenommen und starb für und in ihm. Das ist ein erstaunlicher Gedanke. Das ist diese einschließende Leiden für das ganze Menschengeschlecht. Matthäus 26, Vers 37. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Dort im Garten Gethsemane rief und weinte er vor dem, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen. Die Bibel sagt, ihm graute sehr. Gehen wir einmal zur Konkordanz, um zu sehen, was das griechische Wort bedeutet. Eine abgeleitete Form von adeo, bis zum Abscheu gesättigt sein, in Seelenpein voller Niedergeschlagenheit bedrückt. Thayer sagt uns, beängstigt werden, sehr beunruhigt sein, große Not oder Pein, niedergeschlagen. Ein verwandtes Wort der Nummer von Strong und Thayer, eine abgeleitete Form von adeo, bis zum Abscheu gesättigt sein. Wir müssen eines verstehen. Hier war der sündlose Sohn Gottes, und die Sündlast einer Menschheit durch alle Zeitalter wurde auf ihn gelegt. Und er trug alles. Es war eine unglaublich schwere Last. Und er, der Sünde hasste, nahm es auf sich, um für uns zur Sünde zu werden. Kein Wunder, dass die Bibel davon spricht, dass es sehr schwer war. Und es war auch etwas, was ihn bis zum Abscheu sättigte. Es graute ihm. Es lief seiner Natur völlig zuwider, und doch tat er es. Haben wir je darüber nachgedacht? Matthäus 26, Vers 38 liefert uns noch mehr Details. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und sie konnten es nicht. Sie waren so schläfrig. Fragen wir doch wieder nach der Bedeutung des griechischen Wortes, das hier mit der tief betrübt übersetzt wird. Thayer sagt uns, sehr traurig, äußerst betrübt, so sehr von Kummer überwältigt sein, dass es sein Tod verursacht. Es war tatsächlich so, dass es ihm das Blut, das Leben aus den Poren herausdrückte, so sehr, denn die Last war so schwer, dass das Blut durch seine Haut herauskam. Und er wäre gestorben. Er wäre noch dort im Garten Gethsemane gestorben, wenn Engel nicht gekommen und ihn gestärkt hätten. Matthäus 26, Vers 39 lautet: Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Seine menschliche Natur schreckte vor dieser Last zurück. Aber er wusste, dass er das durchmachen musste. Es gab keinen anderen Weg. Wenn es möglich wäre, dann nimm es von mir. Aber es gab keinen anderen Weg. Es gab keinen anderen Weg, den Forderungen der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Wenn Gott zu 100% gerecht ist, dann muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Und der Sünde sollt, ist der Tod. Also muss der Tod erfolgen. Wenn Gott zu 100% Gnade ist, dann muss der Gnade Genüge getan und dem Sünder vergeben werden. Man kann diese beiden Forderungen nicht miteinander versöhnen, außer man lässt der Gerechtigkeit ihren Lauf, damit die Gnade herrschen kann. Markus 14, Vers 33. Und er nahm sich mit Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Was erlebte er hier, dass Paulus darauf in Hebräer Kapitel 5 anspielt? Wieder wollen wir fragen, was das zugrunde liegende Wort bedeutet. Es bedeutet, in Schrecken oder Erstaunen versetzen. Gründlich erschrecken, beunruhigen, entsetzen, gründlich verblüfft, erstaunt sein, von Entsetzen ergriffen sein. Wenn man das alles zusammensetzt, gibt uns das eine Ahnung von dem, was er durchmachte. Ihn graute. Er war total verängstigt. Wovor graute ihn? Vor dem Tod, den er am Kreuz erleiden würde? Nein, er war ein williges Opferlamm, wie wir es auch auf jeden einzelnen Textbeitrag der Folgen zeigen. Deshalb kam er, dafür lebte er, das heißt, um für uns zu sterben. Wovor alles dieses Entsetzen und Grauen? Dieses Grauen vor den Konsequenzen der Sünde und ihrer Folgen. Also die kollektive Furcht und das Entsetzen aller Zeitalter, wie es jeder Mensch empfand, der je die Folgen der Sünde verspürte und unter dem Druck zusammenbrach, der auf ihn gelegt wurde. Das war nicht etwas, was aus ihm hervorkam, sondern etwas, was in ihn gelegt wurde, weil er es bereitwillig auf sich nahm. Lukas 22, Vers 44. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur erwägen kann, was der Sohn Gottes in diesem Moment im Garten Gethsemane durchmachte. Hebräer 5, Vers 8 fährt fort. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er lernte Gehorsam. Das heißt, als diese Sündenlast auf ihn gelegt wurde, seine menschliche Natur, die ohne Sünde war, und gesagt hatte, wenn es möglich ist, nimm mir diese Bürde weg. Wenn es möglich ist, aber es war nicht möglich. Also lernte er Gehorsam. Das heißt, anders ausgedrückt, er unterstellte sich in Gehorsam und erlitt die Folgen deiner und meiner Sünde. Dann dieser Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, war er vorher nicht schon vollkommen? Ja, natürlich war er schon vorher vollkommen. Aber um wie viel mehr können wir jetzt seine Vollkommenheit verkündigen? Weil er bereitwillig diese Last trug. Ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden? Dieser Vers widerspricht so sehr dem, was die Menschen in der Welt glauben. Sie glauben, dass die Tatsache, dass die Sündenlast auf Jesus Christus gelegt wurde, uns von der Bürde des Gehorsams Gott gegenüber befreite. So etwas wie Erlösung in Sünde gibt es nicht.
Relieves us from the burden of obedience to God. There's no such thing as salvation in sin.
Wenn Sünde verantwortlich war, dass Satan aus dem Himmel geworfen wurde, dann muss die Sünde sicherlich auch in der Menschheit besiegt werden. Und nachdem nur Christus die Sünde besiegen kann und auch er die Sünde besiegte, können wir deshalb auch nur durch sein Verdienst Zugang zum Himmel haben. Wenn es hier also heißt, dass er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden ist, ist das nicht durch eigene Kraft unserer Stärke, wie wir schon im Kapitel 4 sahen? Wir können das jetzt in den Kontext der Ruhe stellen. in den vollendeten Werken Christi ruhen. Dennoch liegt hier der konditionale Aspekt, den so viele vermeiden wollen. Diese Bedingung existierte schon von Anbeginn und weil sie vernachlässigt wurde, wurde das Menschengeschlecht und die Welt in Jammer und Elend geworfen. Adam und Eva hatten die Gelegenheit zum Gehorsam, doch sie entschieden sich, ungehorsam zu sein und wurden aus dem Garten Eden ausgewiesen. So wie der Teufel der himmlischen Regionen verwiesen wurde. Genauso wurde Adam und Eva aus dem Garten Eden gewiesen. Und wenn wir Zugang zum Garten Eden haben wollen und wieder erneuten Zugang zum himmlischen Regionen, dann müssen wir Gottes Vorschriften gehorchen. Und da wir im Fleisch schwach sind, hat Gott sich herabgelassen, unsere Gerechtigkeit zu sein und die Werke der Gerechtigkeit in uns zu wirken. Die Verse 7 und 8 sprechen von seinem Leiden, das ihn befähigte, das vollkommene Opfer und der Urheber ewigen Heils zu sein. Dieses Leiden bezieht sich nicht auf das Kreuz, das das Opfer und die Versöhnung war, die uns von unseren Sünden erlösen, sondern es bezieht sich auf die seelische Pein, die dadurch hervorgerufen wurde, das Erzeuge, der durch die Sünde angerichteten Konsequenzen wurde und sich damit auseinandersetzen musste. Der menschliche Jammer und das Leiden aller Zeitalter sowie die Hartherzigkeit, die den einen zurückwies, der sie retten könnte. Hier im Garten Gethsemane war er noch nicht das Opfer, er wurde zu dem, der die Sünde trug und dieses Leid auf sich nahm. Wir können die Tiefe seiner Liebe nicht abschätzen, noch die entsetzlichen Kosten des Erlösungsplanes. Es gibt nichts, womit man es messen könnte, aber wir können ihn dankbar im Glauben annehmen. Der Kelch wurde nicht von ihm genommen, sondern ein Engel wurde geschickt, um ihn zu stärken, sodass er es ertragen konnte. Warum ein Engel? Weil keines Menschen Stimme da war, um ihn zu trösten oder die auch nur fähig gewesen wäre, die Größe der Ereignisse zu beurteilen, die sich vor ihr auftat. Sein Geist wurde vom Gewicht niedergedrückt. Der Kummer einer ganzen Welt durch alle Zeiten hindurch lastete auf ihm. Ich dachte mir, ich schreibe diese Worte nieder, denn man muss darüber nachdenken, um zu sehen, was der Sohn Gottes durchmachte. Uns fehlen oft die Worte, wenn wir versuchen, es zu beschreiben. Das ist mein schwacher Versuch, auch nur ein Körnchen dessen zu erhaschen, was dort tatsächlich vor sich ging. Gethsemane war nicht der Altar, sondern der Weg dorthin. Seine Qual war nicht die Furcht vor dem Kreuz, denn sogar Märtyrer gingen freudig zum Schafott, sondern der kollektive Jammer und das Leiden einer durch die Konsequenz der Sünde zum Untergang verdammten Welt. Er fühlte das Gewicht der Sünde, wie es keinem Menschen möglich ist. Er mied nicht den Tod am Kreuz. Denkt nur einmal darüber nach. Er, der tatsächlich Gott war, nährte den Samen und den Schößling, der einmal zu dem Baum werden sollte, der seinen ausgestreckten Arm halten sollte. Ist das nicht erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt? Er ist der Urheber des Lebens, er ist der Lebenserhalter aller Dinge. Er musste von diesem Samen im Boden wissen, er hatte ihn zertreten können, sodass er keine Bäume hätte, an dem er hängen würde. Aber er pflegte ihn und ließ ihn wachsen. Es gab keinen anderen Weg, dass Gerechtigkeit und Gnade sich küssen könnten, war es erforderlich, dass er, der Urheber des Lebens, die Todesstrafe leiden musste. Das ist der leidende Erlöser. In Psalm 22, Vers 7 finden wir einen Widerhall seiner Gefühle. Es ist ein messianischer Psalm und typologisch lesen wir hier, was wir auf das anwenden können, was Christus empfand. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm.
Let him deliver him, seeing he delighted in him.
Taten sie das nicht am Kreuz? Er rettete andere, aber sich selbst kann er nicht retten? Steige herab vom Kreuz, damit wir an dich glauben. So spotteten sie. Und er sagte, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Eine sehr traurige Geschichte, dieser Erlösungsplan. Martin Luther greift diesen Gedanken auf. Sie wurden im Buch Tischgespräche niedergeschrieben. Das größte Wunder auf Erden ist, dass der Sohn Gottes starb. Den schmachvollen Tod am Kreuz. Es ist verwunderlich, dass der Vater zu seinem einzigen Sohn sagen sollte, der von Natur aus Gott ist, geh, lass dich von ihnen an den Galgen hängen. Die Liebe des ewigen Vaters zu seinem eingeborenen Sohn war unermesslich größer als die Liebe Abrahams zu Isaak. Denn der Vater bezeugte vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dennoch wurde er auf so beklagenswerte Weise verworfen, wie ein Wurm, ein Gespött der Leute und ein Ausgestoßener des Volkes. Angesichts dieser Dinge kommt der blinde menschliche Verstand ins Stolpern und sagt, ist dies der eingeborene Sohn des ewigen Vaters? Wie kann es sein, dass er so unbarmherzig zu ihm ist? Er zeigte sich einem Kaiaphas, Herodes oder Pilatus gegenüber freundlicher als gegen seinen eingeborenen Sohn. Aber für uns wahre Christen, hier ist der springende Punkt, ist es der größte Trost, denn darin erkennen wir, dass der gnädige Herrgott und Vater die arme, verurteilte Welt so sehr liebte, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
That whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life.
Manchmal sitze ich da und frage mich, wie Martin Luther bei diesen Dingen empfand, wenn er schmerzvoll all diese Gedanken in die deutsche Sprache übersetzen musste. Wie er darüber nachsann, was dort geschah und wie es ihn verwandelte und veränderte. Und als es ihn schließlich veränderte, wie der Zorn der Welt und Hass der Welt sich gegen ihn richtete, genauso wie er sich gegen den Sohn Gottes gerichtet hatte. Und jeder, der dieses Thema auch nur ansatzweise versteht, wird verfolgt werden. Wenn wir uns also dieses Thema von Gesetz und Versöhnung betrachten, lesen wir in Für die Gemeinde geschrieben. Nur diejenigen, die die Verbindlichkeit des Moralgesetzes anerkennen, können das Wesen der Versöhnung erklären. Was für eine Aussage! Christus kam, um zwischen Gott und Menschen zu vermitteln, um den Menschen mit Gott zu vereinen, indem er ihn in Übereinstimmung mit seinem Gesetz bringt. Das Gesetz hatte nicht die Macht, dem Übertreter zu vergeben. Nur Jesus konnte für die Schuld des Sünders bezahlen. Doch die Tatsache, dass Jesus für die Straffreiheit des bußfertigen Sünders bezahlt hat, gibt ihm nicht das Recht, weiterhin Gottes Wort zu übertreten, sondern von nun an muss er im Gehorsam gegenüber diesem Gesetz leben. Heil für alle, die im Gehorsam sind. Und zwar in seiner Kraft. Römer 3, Vers 31. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das ist biblisch. Und würden wir von Ursache auf Wirkung denken, würden wir diese Themen verstehen. Warum sollte Jesus sterben? Warum sollte er sterben, wenn er die Kraft hätte, das Gesetz wegzutun? Dann gäbe es keine Übertretung und es wäre für ihn nicht nötig gewesen, sterben zu müssen. Die Tatsache, dass er starb und den Preis bezahlte, bedeutet, dass das Gesetz unveränderlich ist. Es besteht weiter und kann nicht verrückt werden. Und die Gerechtigkeit fordert den Tod des Sünders und Christus war willens, ihn zu zahlen, weil das Gesetz nicht abgeschafft werden konnte. Nehmen wir das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Wir verstehen, wo das Problem liegt. Nur diejenigen, die die Verbindlichkeit des Moralgesetzes anerkennen, können das Wesen der Versöhnung erklären. Wenn man versucht zu sagen, dass Jesus einfach kam, um den Zorn Gottes dadurch zu besänftigen, dass er hier auf Erden ein guter Mensch war, sogar bis hin zum Tod, dann hat man den ganzen Plan verpasst. Dann ist einem der Konflikt zwischen Gut und Böse entgangen. Das Gesetz ist das Thema, das zum Fall Satans führte. Er war ein schimmernder Cherubim. Er stand dicht am Gnadenstuhl und blickte herab auf das Gesetz Gottes. Und er rebellierte dagegen. Weil er den kollektiven Schmerz aller Zeitalter selbst erfahren hat, kann er allein alle trösten, die bei ihm Trost suchen. Jesaja 40, Vers 1: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Jesaja 51, Vers 3 lautet: Denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und machte ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden.
Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody.
Jesaja 61, Vers 2: Um zu verkünden das angenehme Jahre des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um uns zu trösten aller Trauernden, es wird eine Vergeltung kommen. Ein Tag der Rache wird kommen. Aber es kommt auch ein Tag des Trostes. Das heißt also, dass es für einige Trost sein wird und für andere Vergeltung. Bei wem liegt die Entscheidung? Es ist unsere Entscheidung. Wollen wir den Erlösungsplan annehmen? Wollen wir wieder in Übereinstimmung mit Gottes Vorschriften kommen? Oder wollen wir am Schluss die Rache Gottes erleiden? Gottes Absicht war, sein Volk zu trösten, nicht sie zu zerstören. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Jesaja 66, Vers 13 lautet: Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden.
In Jerusalem.
2. Korinther 2, Vers 3 sagt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Wir haben die Wahl. Wir können diesem Gott begegnen, der sich wünscht, uns zu trösten und der unsere Sünden für sich getragen hat. Oder wir können in unserer Rebellion weitermachen. 2. Korinther 1, Vers 4: Der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Da bleiben in keinem dieser Verse irgendwo Raum für christlichen Stolz. Wir müssen uns also fragen, was Christus in dieser Stunde der Not tat. Dort im Garten Gethsemane, was machte er da? Die Jünger waren nicht da, um ihn zu trösten, also betete er. Wir müssen uns fragen, wie er betete. Die Bibel sagt uns, dass er ehrfürchtig betete, denn es heißt, er kniete. Er betete noch inniger. Es war ein sehr intimes Gebet, denn er sagte: O mein Vater. Es war ein Gebet der Unterwerfung. Doch nicht, was ich will. Und er demütigte sich. Und wir müssen uns fragen, wer bereit ist, auf diese Weise zu beten? Der Pharisäer war es nicht. Er war überheblich und er warf sich in die Brust, aber der Zöllner, der war reumütig. Und er betete innig. Und es war ein intimes Gebet. Er blickte zu Gott und sagte: Ich bin es nicht wert, aber bitte vergib mir meine Sünden. Ich möchte das tun, was richtig ist, doch nicht das, was ich getan habe oder tun werde, sondern das, was du willst, dass ich tue. Und er demütigte sich. Und die Bibel sagt, er ging gerechtfertigt nach Hause. Philipper 2, Vers 8 sagt: Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir müssen also dieses Beispiel nachahmen und im Glauben in diese Ruhe eingehen. Wurde dieses Gebet erhört? Lautet die Frage. Ja, er wurde der Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedek in Ewigkeit. Hebräer 5, Vers 10 lautet: Von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks.
Melchizedek. And then verse,
danach sagt der Vers 11,
of whom,
über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Nun, hier ist ein kleines Problem. Über ihn. Worauf bezieht sich das? Nun, wenn man es so liest, wie es hier in der King James oder Schlachter steht, hat es den Anschein, dass es sich auf Melchisedek bezieht. Von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Über ihn haben wir viel zu sagen. Das heißt, über Melchisedek haben wir vieles zu sagen. Jedenfalls so, wie es hier steht. Aber eigentlich könnte es auch anders sein, dass über ihn, also über eine Person, kann man hier auf Melchisedek beziehen. Aber das Griechische ließe sich mit worüber übersetzen, wie es die meisten anderen deutschen Übersetzungen tun. Es wäre mit worüber, darüber, hierüber genauso richtig übersetzt. In diesem Falle würde es sich auf die hohe Priesterschaft Christi beziehen. Man könnte es also auch wie die Elberfelder oder wie hier bei Luther lesen. Von Gott genannt ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Also über das hohe Priesteramt. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Dazu meine Frage. Was war bis jetzt die Absicht des Hebräerbriefs? Handelt er nicht von Schatten und dem Wesen? Und wo lag jedes Mal das Wesentliche? Worauf lag die Betonung? Nun, immer auf dem Wesen, auf Jesus Christus als der Erfüllung aller Schatten. Also ich habe das Gefühl, dass es in diesem speziellen Fall vielleicht besser gewesen wäre, wenn es nicht mit über ihn, sondern mit worüber zu übersetzen. In diesem Falle würde es sich auf den Hohepriester beziehen. Das leugnet nicht, dass eine Erörterung über Melchisedek interessant wäre. Aber Melchisedek selbst ist auch nur ein Typus einer größeren Realität. Melchisedek war ein Hohepriester, aber nur für eine gewisse Zeit, doch Jesus Christus auf ewig. Also ich denke, dass es sich auf Jesus Christus bezieht. Werfen wir einen Blick darauf, was einige andere Übersetzungen damit machten. Nun, sie umgingen das Problem gewissermaßen. Hier die Quelle, Bible References mit verschiedenen Bibeln. Die NIV sagt, wie die Elberfelder, darüber haben wir noch viel zu sagen. Das bezieht sich nicht wirklich auf das eine oder andere. Aber es ist schwer, euch das klar zu machen, weil ihr nicht länger versucht zu verstehen. So die NIV. Es ist ein wenig vage. Die ESV drückt es ähnlich aus. Dazu haben wir viel zu sagen und es ist schwer zu erklären, weil ihr schwerhörig geworden seid. Ähnlich findet es sich in der Züricher Bibel. In der King James bzw. Schlachter steht natürlich, über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Gehen wir zur NASB, heißt es, was ihn betrifft, haben wir viel zu sagen und es ist schwierig, es zu erklären, weil ihr schlechter Zuhörer geworden seid. Was ihn betrifft, könnte sich natürlich auch auf Melchisedek beziehen. Die NLT übersetzt es so. Es gibt noch viel mehr, was wir gern darüber sagen würden, aber es ist schwer zu erklären, besonders da ihr geistig träge seid und anscheinend nicht zuhört. Hier wird sich auch wieder nicht festgelegt. Hebräer 5, Vers 11 liest sich in der CSB so. Wir haben eine Menge darüber zu sagen und es ist schwer zu verstehen, da ihr zu faul geworden seid, um es zu verstehen. Nun, da hat man eine bunte Vielfalt rund um diesen Vers. Fragt man die Referenzquelle hier, was Hebräer 5, Vers 11 bedeutet, liest man Folgendes. Diese Verse sind eine interessante Randnotiz im Textfluss. Bis jetzt hat der Schreiber des Hebräerbriefs gezeigt, dass der verheißene Messias ein Mensch sein muss und hat dargelegt, dass Jesus die Anforderungen sowohl für den König wie auch den Hohepriester erfüllt. Plötzlich stoppt der Gedankenfluss und der Schreiber drückt etwas Frustration über seine ursprüngliche Zuhörerschaft aus. Das vorliegende Thema verlangt gründliches Nachdenken und die Kapitel 7 bis 10 widmen sich fast vollständig diesen einen Gedanken. Aber der Schreiber hat kein Vertrauen, dass diese Einzelheiten für die Judenchristen an die er schreibt, von großer Bedeutung sein werden. In diesem Vers bezeichnet er seine Leser als träge zu hören. Das Wort, das hier mit träge übersetzt wird, kommt vom griechischen Begriff notroi, das die Bedeutung von faul oder schwerfällig hat. Hier wird nicht kritisiert, dass diese Christen nicht intelligent oder gar unfähig wären zu verstehen, vielmehr, dass sie nachlässig sind, was ihren Glauben betrifft. Hier ist ein Widerhall der Warnung, die schon im Hebräer 2:1-4 gegeben wird, worin der Schreiber von seiner Zuhörerschaft verlangt, diesen Dingen genauere Aufmerksamkeit zu schenken. Nun, das wird da draußen über diesen Vers geschrieben. Denn wenn man versucht, den Vers zu verstehen, kann man ruhig Informationen aus vielen Quellen zusammentragen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das, worin sie träge im Hören und Verstehen waren, mit dem Generalthema des Hebräerbriefs zu tun hat. Die Schatten und das Wesen. Und das Wesen ist immer Jesus Christus. Das heißt, dass sie träge darin waren, die genaue Bedeutung des Dienstes von Jesus Christus zu verstehen, der wiederum eben nach der Ordnung des Melchisedeks war. Aber das ist nicht das zentrale Thema. Das zentrale Thema ist die Priesterschaft Christi und diese in ihrer Fülle zu verstehen. Und wenn Paulus sagte, dass sie schon träge im Hören und schwerfällig im Verstehen waren, um wie viel mehr sollte das dann heute zutreffen? Worum geht es beim Priestertum von Jesus Christus? Erkennen es die Weltreligion an? Die Antwort lautet nein. Erkennen wenigstens die christlichen Religionen es an? Nun, einige sagen, nein, setzen wir doch an anderer Stelle einen irdischen Priester. Denn wir verstehen das nicht, weil wir träge im Hören sind und es nicht verstehen wollen. Und die protestantische Welt, was hat sie gemacht? Sie haben gesagt, nun gehen wir doch Kompromisse mit denen ein, die es nicht so sehen, wie es die Bibel sieht. Also es herrscht einfach Chaos. Machen wir also weiter in der Geschichte und schauen wir, wohin sie uns führt. Melchisedek wird im Hebräerbrief 9-mal erwähnt. Zweimal im Kapitel 5. Diese Verse haben wir schon verschiedentlich gelesen. Einmal in Kapitel 6. Und 6-mal in Kapitel 7. Er wird im Alten Testament in 1. Mose Kapitel 14, Verse 18 bis 20 und im Psalm 110, Vers 4 erwähnt. Und ich bin sehr dankbar, dass er dort erwähnt wird, weil es das vorgehende Beispiel für die antitypische Priesterschaft Melchisedeks setzt, die in Jesus Christus zu finden ist. Und deshalb auch wegen der Genealogie, die hier erwähnt wird, was Melchisedek betrifft, trifft das noch umso mehr auf Jesus Christus zu. Aber nur der Hebräerbrief spricht im Neuen Testament über Melchisedek. Wir werden ihn noch eingehender in Kapitel 7 besprechen. Nun, er wird 6-mal im Kapitel 7 erwähnt. Also könnten wir ihn auch gut dort besprechen. Aber werden wir diese Erörterung auf etwas später verschieben. Es ist interessant, dass diese 9-mal, bei denen Melchisedek erwähnt wird, sich alle im Hebräerbrief befinden. Also ist der Hebräerbrief absolut entscheidend, um zu verstehen, wie dieses Priestertum vom levitischen System auf ein ewiges Priestertum in Jesus Christus übertragen wurde. Aber damit beschäftigen wir uns dann in Kapitel 7. Machen wir nun weiter mit Hebräer Kapitel 5, Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe des Anspruches Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Was war das Problem? Das Problem war, dass die früheren Christen, die das Christentum mit offenen Armen aufgenommen hatten, Juden waren. Und sie waren durch ihre Herkunft so in ihrer Schattenreligion verwurzelt und in jedem Typus, dass sie sich so schwer taten, dem Antitypus seinen rechtmäßigen Platz einzuräumen. Und wenn wir uns die Urchristen anschauen und die Streitereien über die Beschneidung, ob sie jetzt nötig wäre oder nicht, oder ob all die Opfersysteme jetzt nötig wären. Hatten sie nicht damit zu kämpfen? Taten sich nicht sogar die Jünger schwer damit? Tadelte Paulus nicht Petrus, als es darum ging, dass die Schatten mit dem Wesen durcheinandergebracht wurde? Beschuldigte er nicht Jakobus, Leute auszusenden, die selbst verwirrt waren, was Schatten und das Wesen betraf? Es ist also nicht verwunderlich, dass sie sich bei dieser Thematik schwer taten. Und wenn wir uns nicht eingehend damit beschäftigen und nicht versuchen, es zu verstehen, dann werden wir in die gleiche Falle laufen. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, wir sollten diese Dinge wissen. Habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind? Das erste Prinzip der Aussprüche Gottes, also der Lehren Gottes, lautet, dass Erlösung in Christus und allein in Christus liegt. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Bringen wir bei diesem Thema etwas durcheinander? Und wie viel mehr trifft das auf die Zeit zu, in der wir jetzt leben? Vers 13 lautet, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wo erhalten wir dieses Unterscheidungsvermögen? Wie erlangen wir unsere Unterscheidungsfähigkeit, die uns fähig macht, feste Speise zu verzehren und uns auch befähigt, wie die Nadel zum Pol, zum Prinzip zu verstehen? Hier in diesem Wort. Man muss Kapitel 5 studieren und die Kapitel 6 und 7 und 1. Mose bis hin zur Offenbarung, um diese Sachen zu verstehen. Sie sind die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes. Legt man dieses Wort beiseite, treibt man hilflos und ziellos auf dem Meer. Wir brauchen also durch Übergang geschulte Sinne, um Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Und die einzige Weise, wie man sie schult, ist durch das Studium in Gottes Wort. Nicht dadurch, dass man vorverdaute Speise verzehrt. Egal von wem, außer wir wissen, dass das, was jemand oder ein Verkündiger oder ein sogenannter Priester sagt, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Sonst können wir es nicht verzehren. In unserer heutigen Zeit müssen wir die Prinzipien des Erlösungsplanes verstehen. Wir müssen auch das Thema des großen Kampfes verstehen, damit wir nicht vom Strom der Falschinformationen weggefegt werden. Satan hat die Menschheit erfolgreich hinters Licht geführt, sodass die Bronze statt Gold annehmen und es als Aussprüche Gottes anpreisen. Wir haben es nötig, dass unsere Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung von Gut und Böse. In 1. Thessalonik 5, Vers 6 steht, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Vers 8 lautet, wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 1. Petrus 5, Vers 8 ruft uns ebenfalls auf, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Beim Blick auf die beliebten Kirchen in der Welt, die ein Wohlstandsevangelium predigen oder ein Evangelium der Zeichen und Wunder, müssen wir uns fragen, ob da irgendwo über die Tiefgründigkeit der Priesterschaft von Jesus Christus gesprochen wird oder darüber, wie der Erlösungsplan funktioniert. Oder ist es ein Evangelium der Formen und des Feierns?
Or is it a gospel of form and celebration?
Wir müssen nüchtern sein. Wir müssen wachsam sein, denn wir haben einen Widersacher, genannt der Teufel, und er möchte uns vernichten. Möge Gott uns Weisheit geben, während wir das Priesteramt Christi studieren, damit wir deren Tiefe erkennen mögen und nicht hinters Licht geführt werden und zur Milch zurückgehen, während wir uns mit der Substanz, mit fester Speise beschäftigen sollten. Möge Gott uns Weisheit geben, Jesus Christus so und nicht anders zu schildern und darzustellen, als den einzigen Erlöser der Welt, den einzigen Priester, der uns Zugang zum Thron der Gnade gewährt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Danke für einen mitfühlenden Priester.
Thank you for a priest.
Danke für einen Priester, der für mich litt. Danke für einen Priester, der meine Sünde trug, bis die bedrückende Last ihm das Blut und das Leben aus den Poren treten ließ. Danke für einen Priester, der bereit war, für die Sünde der Welt zu sterben. Danke für einen Priester, der die Menschheit wiederherstellen will, damit wir einmal vor der strahlenden Herrlichkeit des Vaters stehen können. Vater, segne uns beim weiteren Studium, wenn wir versuchen, in den Reichtum deines Wortes einzutauchen. Und gib uns Edelsteine aus deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Thank you.